Und da bin ich und sag einen schönen guten Abend an euch. Heute am 18.02. 19:30 Uhr. Hab kurzfristig ein bisschen müssen schieben. Ja, aufgrund häuslicher, naja, Probleme will ich nicht sagen, aber es war etwas weniger so, wie es geplant war mit den Kindern und so. Und dann muss man manchmal ein bisschen ab und zu geben, ne? Und deswegen habe ich 19 Uhr nicht halten können. Und jetzt sind wir um 19:30 Uhr hier live. Und ich weiß nicht, ob wir Bayern-Fans bei uns haben. Also ich würde mich nicht als Bayern-Fan bezeichnen, aber sagen wir mal Sympathisant. Ja, ich gucke da schon immer ganz gern mal hin, was die Bayern so machen. Und da muss ich jetzt den Bayern-Fans sagen, kurz vor Ende des Spiels steht es jetzt schon 3:1 für den VfL Bochum, ne? Von daher schaltet den Fernseher am besten ab und kommt jetzt hier in den Livestream. Und dann reden wir ein bisschen ganz gemütlich über aktuelle Themen, ja, aus der Finanzwelt, alles, was so dazugehört. Und ich freue mich über jeden, der dabei ist, der mitdiskutiert. Um in den Chat was reinschreiben zu können, müsst ihr mich abonnieren. Ja, das ist der einzige Preis, den ihr da bezahlen müsst. Und dann können wir gerne auch miteinander kommunizieren, interagieren, was eben live ja auch so spannend macht. Und deswegen vor allem an alle, die jetzt live dabei sind, vielen Dank und auf die nächsten Minuten. Ich habe einige Themen dabei. Viel Spaß. So, und um auch mal gleich in den Chat reinzuschauen, um einen ersten Eindruck zu bekommen, wer denn alles dabei ist. Da sehe ich den Franz Toni, da sehe ich den James Bond mit seinem fast schon berühmten Moin. Wir sehen den Heribert, den Horst aus Münster, den Mr. Frankie aus Kassel, den Jens Stahl. Oh, das T-Shirt ist spiegelverkehrt. Ah, das stimmt, das kann da, das ist richtig. Ich sehe es hier, nee, richtig, es ist spiegelverkehrt. Tatsächlich muss ich das mal noch ändern. Hast du gut bemerkt. Da steht aber, das werdet ihr wahrscheinlich auch ahnen, investiert in Wissen. Was ist Bayern? Schreibt der Heribert. Ja, wer ist Bayern? Ja, es ist der aktuelle Meister, ne? Also noch Meister, sagen wir mal so. Aber es sind doch bestimmt auch ein paar Bayern-Fans dabei, die mal ein bisschen trösten müssen heute Abend. Hallo aus Stuttgart und der Domi schreibt auch Hallo. Ja, schreibt gerne in den Chat rein, wo ihr her seid, was er gerade so macht, ob ihr Bayern-Fans seid oder nicht. Habe auch eine Umfrage schon gestartet, die werde ich später mir nochmal anschauen, wo ich einfach mal so ein bisschen reinhören will bei euch, wer denn alles dieses Jahr auf der Invest-Anlegermesse in Stuttgart dabei sein wird. Wird auch noch ein paar Worte dazu sagen. Und auch zum T-Shirt hier. Das ist ein Druck, der ist gemacht worden von einem, ja, sehr treuen Zuschauer, der aber heute nicht dabei sein kann, hat er mir schon gesagt, der zuckerfrei fit und dessen Frau hat da so einen Druck zu Hause, so eine Druckmöglichkeit und dann hat er mir dieses Shirt hier gedruckt, natürlich nicht spiegelverkehrt, sieht nur so aus. Und ich werde demnächst auch ein paar von diesen tollen Shirts, ja, mit diesem tollen Claim investiert in Wissen, unter den Zuschauern hier live verlosen, demnächst. Ja, der Krafti Klaus aus Oberösterreich ist dabei. Der Domi ist aus Hanau, ja, der Lars aus Mülheim an der Ruhr. Und der James Bond ist definitiv kein Bayern-Fan, denn ich weiß, der James kommt aus dem hohen Norden, wahrscheinlich eher HSV, Bremen, ne, in die Richtung vielleicht. Der Obi Fritz, das ist aber jemand, der aus dem Süden kommt, ne? Ja, also die Bayern werden es wohl nicht mehr schaffen heute Abend, ne? Wenn ich da auf den Live-Ticker gucke, immer noch 3:1 kurz vor Ende. Deswegen haken wir das mal ab und gehen wir mal in die Themen rein, die ich mitgebracht habe. Und der Domi ist auch kein Fußballfan, schreibt er gerade. Ich hoffe, wir haben keine Tatort-Fans dabei, weil um 7:45 kommt ja der Tatort. Könnte sein, dass ich es schaffe bis dahin, aber keine Garantie. Keine Garantie. Ja, gucken wir mal rein. Ich habe hier eine schöne Rezension dabei von einem gerade kürzlich erst abgeschlossenen Mandat. Da freue ich mich immer. Natürlich frage ich auch danach, ob jemand mich bewerten möchte. Aber ich diktiere ja keinem, was er zu schreiben hat. Und deswegen freue ich mich auch immer über so positive Zeilen wie hier. Ja, er schreibt hier, zunächst einmal möchte ich mich für die super Beratung bedanken. Ich hatte eine Einzelberatung per Zoom und konnte einiges an Wissen mitnehmen. Mein Portfolio steht nun endgültig. Dank Herr Beutler, aufgrund seines fundierten Wissens und Erfahrungsschatzes ist es gelungen, eine für mich perfekte Mischung herauszuarbeiten. Er ist nicht nur fachlich super kompetent, nein, er ist nebenbei auch sehr sympathisch und authentisch. Also vielen, vielen, vielen Dank, hat mich total gefreut. Das ist ja fast schon, ne? Also da muss man ja fast schon, ja, muss man ganz bescheiden im Prinzip erstmal annehmen, ne? So nette Worte. Ja, das war so eine Art Coaching. Ja, also wir kann ja auch so Einzelmandate annehmen. Könnt ihr bei mir auf der Webseite mal schauen, wenn das interessant ist für den einen oder anderen. Und dann trifft man sich halt, die Aufgabenstellung wird genannt und im Vorfeld kalkuliere ich auch immer schon den Aufwand, damit auch jeder weiß, was da auf einen zukommt. Denn es ist ja auch in dem Bereich so, dass man als Honorarberater, der ich ja nun mal bin, letztlich ja auch in gewissen, ich will mal sagen, Interessenskonflikt in der Form hat, dass man natürlich profitiert von vielen, vielen Stunden, die man abrechnet. Und das ist dann eben der Punkt, wo man auch für Transparenz sorgen sollte. Ich versuche es, indem ich halt aufgrund meiner Erfahrung relativ gut einschätzen kann, wie viel Aufwand kommt da auf mich zu oder auf den Mandanten. Und dann kann man das im Vorfeld schon irgendwo abstecken, ne? Dass das nicht irgendwo so eine Sache ist, wo dann keiner genau weiß oder vor allen Dingen der Kunde nicht genau weiß, was da auf einen zukommt. Dann habe ich noch ein weiteres Kommentar dabei, wo ich es hier in die Präsentation mit reingepackt habe. Das war aus einem Film, der schon etwas älter ist. Also vor 9 Monaten hatte ich den gemacht zum Thema Fondspolice. Und das ist schon vielleicht ein bisschen komplexer, das Thema, aber umso wichtiger eigentlich, weil die Fondspolice ja viele haben und viele halt glauben, die wäre so super gut. Und am Ende kommt es bei der Fondspolice ja durchaus auf die Endbilanz an. Das heißt, man muss sich im Prinzip alles genau anschauen, auch diese steuerlichen Einflüsse, die es da so gibt. Und am Ende zählt eben das, was unterm Strich bei rauskommt. Also hier Steuervorteil da hat man hier vielleicht einen Kosten, Nachteil und deswegen muss man alles zusammenrechnen. Kurzum, hier kam nochmal relativ spät nach Veröffentlichung des Videos ein Kommentar. Vielen Dank für das Video, mega gut und einfach erklärt, schreibt da einer. Hast mir richtig weitergeholfen. Das ist das Schöne bei YouTube, man macht die Filme, die stehen dann da im Netz und wenn man jemand da Bedarf hat an solchen Themen, findet er halt die Inhalte immer noch und dann profitiert er immer noch von dem Video, das schon etwas älter jetzt ist, weil die Inhalte nach wie vor gut auffindbar sind bei YouTube. Das ist das Schöne daran und das motiviert mich ja auch weiterhin, Filme zu machen, auch wenn sie jetzt von der Aufrufzahlen her vielleicht jetzt nicht durch die Decke gehen, aber trotzdem für den einen oder anderen halt doch einen Mehrwert bieten. So, guck mal kurz in den Chat, dass ich da auch mitkomme und nachkomme. Da war ich schon stehen geblieben, genau. Kein Fußballfan, das grenzt an Lobhudelei, aber wat mut dat mut. Ja, Lobhudelei. Du meinst jetzt diese nette Rezension, ja. Nee, ist wirklich, glaube ich, auch so gemeint gewesen, ne? Ja, der Obefritz23 schreibt da, habe ich auch gerade gesehen, da ist ein Anschlusstor gefallen. Vielleicht schaffen es die Bayern ja doch noch. Ne? Also halt uns mal auf dem Laufenden, Obefritz, wie es da jetzt weitergeht bei denen. Ich hatte noch einen weiteren kleinen Auftritt in der Medienlandschaft. Weiß nicht, wer es vielleicht gesehen hat, in der Wirtschaftswoche. Ist ja nicht die schlechteste Adresse, ne? Und da wurde ich hier zitiert. Ich habe euch ja auch schon im Livestream zuvor mal gesagt, dass eine Anfrage kam zum Thema Cash-Stuffing und die Frage war halt ja, was ich davon halte, von diesem Cash-Stuffing. So ein Trend, der meiner Wahrnehmung nach schon gar nicht mehr so im Hype ist, sondern schon wieder ein bisschen abebbt. Das ist halt mit dem Bargeld, wo man sich das Bargeld letztlich immer so komplett für den Monatsbedarf abhebt, ja, also in bar das Geld abhebt und sich dann so verschiedene Kuverts macht, um sich halt die verschiedenen Ausgaben, die man so im Monat plant, praktisch kontrolliert zu entnehmen. Man weiß genau, ich habe jetzt hier beispielsweise für Shopping, mache ich mir jetzt halt 200 Euro rein und für Trinken und Essen 150 Euro so, ne? Dass man eben da einen Überblick halt hat und auch behält über seine Ausgaben. Das ist Cash-Stuffing und das war auch das Thema, zu dem ich da einen Kommentar abgeben durfte. Weiß nicht, ob es jemand vielleicht tatsächlich auch in der Wirtschaftswoche-Leser vielleicht auch gesehen haben, dass ich da drin stand. Ja, Smart Broker Plus, um den wird es auch gleich gehen, Mr. Frankie, ja. Bin der Neue auf Patreon, schreibt da jetzt der Krafti Klaus. Finde gut, dass du daran bleibst, auch wenn die Wachstumszahlen eher langsam sind. Ja, richtig, gute Inhalte zahlen sich langfristig aus gegenüber Clickbait. Ja, also das kann schon sein. Das ist auch nicht mein Bestreben, mit Clickbait da durch die Decke zu gehen. Aber ich sehe halt schon manchmal auch andere Kanäle, wo ich dann denke, irgendwie, der macht auch kein Clickbait, macht aber dann auch oder kriegt die gleiche Anzahl von Abonnenten, habe ich vor kurzem ein Beispiel gesehen, mit viel weniger Filmen wie ich, dann denke ich mir halt, okay, vielleicht macht der doch irgendwas noch anders wie ich, wo ich noch nicht rausgefunden habe oder keine Ahnung, ist ja aber auch egal. Ne? Hauptsache ich erreiche ein paar Leute und das klappt ja ganz gut. Ja, nochmal kurzer Rückblick auf den Film hier, wo es um die Anleihen ging mit dem Adi Masawa. Ist ja so ein Thema aktuell, Anleihen sind wieder interessanter. Und ich wollte euch da einfach mal noch kurz eine Frage, die auch gestellt worden ist, kurz beantworten. Und zwar ging es ja innerhalb des Talks mit dem Adi Masawa um, ja, wie kann ich in Anleihen investieren? Und Anleihen sind ja sehr vielfältig. Ich kann in verschiedene Bereiche da Anlagen tätigen, High Yield, ich kann Staatsanleihen, ich kann Unternehmensanleihe, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und wir hatten auch über das Thema Laufzeitfonds oder Laufzeit-ETFs gesprochen und da unter anderem über das Thema die I-Bonds. Ne? Und diese I-Bonds-Geschichte sind ja Renten-Laufzeit-ETF von iShares. Ne? Und die sind durchaus für den einen oder anderen vielleicht eine ganz interessante Sache, wenn man nämlich diesen Teil der Anlage sehr genau planen muss. Das heißt, ich weiß genau, ich brauche das Geld 2028 zurück. Das wäre jetzt eine Voraussetzung für so ein I-Bond, dass man eben genau weiß, ich brauche das Geld dann zurück. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel hier sagen, ich hole jetzt den iShares I-Bonds Dezember 2028, Corporates, also Unternehmensanleihe, thesaurierend. Ja, das heißt, die Frage war, was ist denn jetzt meine Rendite bis zum Laufzeitende? Und wenn ihr hier bei Extra ETF auf Analyse geht, findet ihr hier die Yield to Maturity, ja, die man hier hinter mir sieht, Yield to Maturity. Und da sieht man eben die Laufzeitrendite, also bis zum Laufzeitende. Ne? Das ist die pro Jahr Laufzeitrendite von hier in dem Fall 5%. Ja, damit ist letztlich die Frage, glaube ich, beantwortet, wo man eben das findet. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, dass das herauszufinden, wo diese Rendite steht, weil ich muss ja wissen, was bekomme ich denn jetzt am Ende raus? Ja, was ist denn jetzt meine Rendite in der Laufzeit konkret? Und das ist hier eine Möglichkeit, wie ich das herausfinden kann. Ja, der Tom schreibt Servus aus dem Saarland. Dann sage ich Servus aus dem Saarland zurück, weil ich sitze ja auch im Saarland. Und der Lars schreibt, ich habe das auch noch nicht so verstanden, wie das mit Anleihen und den Coupons funktioniert. Ja, da müsste man etwas präzisieren, was du jetzt meinst. Die Coupons sind halt die Auszahlungen, die man pro Jahr so hat. Ja, und wenn ich jetzt einen Coupon von 2% habe, dann bekomme ich eben jedes Jahr 2% von der jeweiligen Summe. Und am Ende ist es aber auch noch so, dass ich durch die Rückzahlung am Ende vielleicht auch noch eine Zusatzrendite mache. Ne? Wenn eine Anleihe unter 100 Euro, also unter 100% notiert, ich kaufe die für 90 zum Beispiel, sie wird für 100 zurückbezahlt, dann habe ich eben eine Rendite aus dem Coupon, also aus der Zinszahlung und aus der Rückzahlungsrendite. Also die wird ja zu 100 dann zurückbezahlt. Also beides zusammen ist wichtig und am Ende ist alles in der Rendite halt drin. Ne? Also in der Rendite kann man eigentlich alles ablesen, was da so wichtig ist. Da Chris schreibt, jetzt gibt's das auch von anderen Anbietern. Ich bin nicht so ein BlackRock-Fan. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Es gibt durchaus, also im ETF-Bereich meine ich, gibt's da noch nichts, komischerweise. Es gibt halt noch diesen, das hatte ich auch vor kurzem oder wurde auch vor kurzem in Patreon diskutiert. Patreon ist ja diese geschlossene Community. Vielleicht kann ich gerade bei der Gelegenheit auch das erwähnen. Ich hatte hier bei Patreon noch einen Film nachgeschoben, das heißt, da ging es auch nochmal um das Thema und da hat man etwas konkreter über einzelne ETFs oder Fonds aus dem Anleihebereich gesprochen. Dort müsst ihr euch eben anmelden, das ist auch nicht kostenfrei, damit unterstützt auch ihr mich bei meiner Arbeit, denn ich will ja möglichst unabhängig und neutral agieren. Und das ist hier in Patreon auf jeden Fall gegeben. Da können wir auch etwas detaillierter über die Dinge reden. Und da ist unter anderem auch der Fixed Income One angesprochen worden. Und der Fixed Income One, ich meine, der hat auch eine feste Laufzeit. Der hat auch eine feste Restlaufzeit. Aber ich bin im Moment etwas überfragt, weiß ich gar nicht mal so genau, ob der Fixed Income One auch eine feste Laufzeit hat. Also schreibt es mir gerne mal in den Chat rein. Oder ist der, ich glaube, der ist nicht, der hat keine feste Restlaufzeit. Aber es gibt einige aktive Anleihefonds mit fester Restlaufzeit, aber im Moment habe ich die jetzt nicht griffbereit. Ja, jetzt zum Thema Smart Broker Plus. Das war ja jetzt zusammen mit dem Patrick, der mich ja unterstützt, ehrenamtlich unterstützt in der Redaktion, mein erster oder unser erster Test einer Depotbank. Und ja, es hat uns auch Spaß gemacht, den Smart Broker Plus da uns mal genauer anzusehen. Und ich bin auch der Meinung, dass dieser Test etwas mehr in die Tiefe geht. Ja, wenn man mal vergleicht mit anderen Broker-Tests oder Broker-Empfehlungen, wir gehen da schon etwas tiefer rein und stellen halt eben Probleme fest, die man so auf den ersten Blick vielleicht eben nicht sieht. Ne? Es sind auch einige Kommentare dazu. Hier schreibt der Thomas zum Beispiel, vielen Dank, sehr aufschlussreich. Mich würde ein Test von Scalable Capital interessieren. Also Scalable ist durchaus auch ein Kandidat, den wir uns mal gerne etwas näher anschauen. Und auch viele bestätigen so ein bisschen auch die Aussage, die wir hier und da in dem Test treffen. Da sind wir ja nicht ganz so euphorisch und sprechen auch einige Probleme an. Hier schreibt auch einer, kann ich nur davon abraten, habe selber sehr schlechte Erfahrungen gemacht und war großer Fan von dem ursprünglichen Smart Broker. Ja, Smart Broker gab es ja in zwei Varianten. Ne? Also es war einmal die Alt-Variante, da waren die eigentlich angedockt an die DAB. Und in dem neuen, also der neue Smart Broker, der hat mit der DAB dann eben nichts mehr zu tun, sondern ist gewechselt zur Baader Bank. Das ist ja praktisch die Bank, die im Hintergrund letztlich die eigentliche Arbeit macht, ja, weil Smart Broker nur eine Etikette ist, ja. Das ist wie eben eine Fassade, ja, so eine Filmfassade, wo hinten dran eigentlich dann nichts ist. Da muss eben dann irgendeine andere Bank die eigentliche Arbeit einer Depotbank letztendlich erledigen. Das ist bei Smart Broker und bei Scalable Capital und auch bei Trade Republic ist das eben so, ne? Und das sollte man schon auch wissen, dass die Bank dahinter ja auch dann eben, oder beziehungsweise die ist dann auf jeden Fall wichtig. Und wie funktioniert das Ganze eben? Nur die Bank dahinter, jetzt in dem Fall die Baader Bank, sagt sich halt auch, wir haben mit den Kunden aber eigentlich nichts zu tun, weil das sind ja die Kunden von Smart Broker Plus. Und genau da sind ja auch viele Schwächen offenbar geworden beim Smart Broker Plus, dass es da eben gerade was so diese Support-Geschichte, dass die Unterstützung in dem Bereich da relativ dürftig ist. So, jetzt schreibt der Mr. Frankie, der Smart Broker Plus ist neu, das muss man bedenken. Also du meinst da noch ein bisschen Geduld vielleicht auch haben, ne? Ja, durchaus kann man die haben, aber es geht halt auch um Geld, ne? Und weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr da wirklich jetzt ein größeres Problem habt und es geht um euer Geld, da wird man dann schon etwas nervös, ja, wenn man dann einfach überhaupt keine Hilfe irgendwie bekommt. Und das ist eben tatsächlich im Moment bei Smart Broker Plus nicht so einfach, da auf die Schnelle mal Unterstützung zu bekommen. Aber es ist bei anderen ähnlich, ja. Da will ich jetzt gar nicht sagen, dass das die einzige Bank ist, wo es so schlecht läuft im Moment. Genau, und Lars schiebt noch nach, ach so, am Ende der Laufzeit steht die Anleihe wieder bei 100%. Genau, so sollte es sein, ja, wenn die Anleihe nicht vorher praktisch insolvent geht, also der Anleiheschuldner, dann wird die zu 100 zurückbezahlt und durch den Kurs werden eben die Faktoren am Markt berücksichtigt, wie könnte ja die Bonität sich ändern, das Zinsniveau könnte sich oder wird sich immer ändern und da muss die Anleihe reagieren können, weil der Coupon ist ja fix, ne? Und die reagiert halt durch den Kurs. James Bond schreibt, am besten im Vergleich mit Trade Republic. Okay, genau. Das wäre auf jeden Fall ein vergleichbarer, wobei Trade Republic tatsächlich für mich nicht gleichwertig ist zu Smart Broker. Smart Broker Plus hat nämlich den Riesenvorteil, wird auch im Test so gesagt, dass er eben mit vielen Handelsplätzen ausgestattet ist. Ja, ich kann beim Smart Broker Plus an x Börsen handeln. Ja, das ist schon super. Und das kann ich eben bei dem Trade Republic Anbieter nicht. Ja, Mr. Frankie schreibt, der Umzug von Smart Broker zu Smart Broker Plus war schwierig. Das hat jetzt, ich bin ja auch jemand, der da mit gewechselt ist. Ich war auch vorher bei einem alten Smart Broker und bin jetzt beim Smart Broker Plus mit einem kleineren Depot. Und bei mir hat das auch eigentlich einwandfrei funktioniert, ne, dieser Wechsel. Und der Service, der muss natürlich besser werden, ne? Vollkommen richtig. Ich habe hier noch einen Test dabei, der ist mir jetzt heute wieder ins Auge gefallen. Und da ging es jetzt auch wieder um Depotbanken. Und das ist so eigentlich so die übliche Art und Weise, wie da getestet wird. Ist aus dem Euroheft, aktuelle Euroheft. Und da ist unangefochten auf Platz 1 Smart Broker Plus. Mit der maximalen Punktzahl. Ja, da wurden Dinge wie Wertpapiere, Börsenplätze bewertet. Die Ordergültigkeit und Funktionalität, was das jetzt genau bedeuten soll. Die Depotgebühr, Die ist natürlich bei null. Gebühren und Kosten auf Xetra, da ist der Smart Broker mit pauschal 4 Euro dabei. Das ist auf jeden Fall günstig. Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt größere Orders macht, 4 Euro dabei bleibt, absolut. Und ja, das sind die auf Platz 1. Auf Platz 2 ist die Comdirect, die auf jeden Fall teurer ist, aber auch genauso viele Börsenplätze anbietet und Funktionalitäten wie Smart Broker Plus. Platz 3 ist dann die Flatex, da kommt 1822 direkt, da kommt die DKB, der Sparkassenbroker, die Consorsbank, Merkur Privatbank. Also ich denke, bei jedem Test wird irgendwie anders getestet, aber diese Art von Tests sind meistens, die gehen einfach hin und gucken sich verschiedene Kriterien an und bewerten die, aber die machen nicht diesen wirklichen Praxistest, den wir ja jetzt gemacht haben und den wollen wir auch in Zukunft machen bei solchen Tests, weil darauf kommt es an. Gut. So, jetzt schreibt der James, ich meinte Vergleich mit Scalable Capital, also Trade Republic, Scalable Capital, Smart Broker Plus, die könnte man alle mal miteinander vergleichen, durchaus. Und der Mr. Frankie schreibt, er ist zuversichtlich, dass es besser wird. Vieles muss man sich selbst aneignen. Ja, genau. Ich habe noch einen Nachtrag zu dem Video über Smart Broker. Und zwar habe ich das bekommen von jemandem, wo ich weiß, dass der auch sehr im Thema ist, dass der auch weiß, auf was es ankommt. Und der schreibt mir dann per E-Mail, hallo Herr Beutler, ich habe versucht, Smart Broker per E-Mail und Telefon zu kontaktieren. Telefonisch konnte ich über eine Woche niemanden erreichen. Das ist natürlich schon ein Armutszeugnis. Meine E-Mail-Anfrage vor 3 Wochen wurde bisher auch noch nicht beantwortet. Das ist schon ein starkes Stück. Insofern sind die bei mir unten durch. So, alle Neobroker kann man nach meiner Prüfung sowieso vergessen. Also Neobroker, eben diese sehr modernen Banken, Trade Republic, Scalable Capital, keine telefonische Erreichbarkeit, keine Vollmacht möglich, schreibt er. Das kann ich mir jetzt kaum vorstellen, dass das wirklich so ist, aber könnt ihr mal auch gerne mal in den Chat schreiben. Eine Vollmacht sollte doch möglich sein, ne? Also jetzt, ich habe es jetzt tatsächlich bei Smart Broker Plus selbst nicht ausprobiert, aber eine Vollmacht sollte doch möglich sein. Und jetzt kommt ein Punkt, der viele, glaube ich, nicht so wirklich beachten. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist dann meistens, schreibt er, nicht für mehrere Nutzer möglich. Ja, das ist Zugang zu Eltern- oder Kinderdepot. Da habe ich jetzt beispielsweise noch ein Kinderdepot. Dann könnte ich mich mit meinem Handy halt auch dort einloggen per Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und das muss halt technisch funktionieren, ne? So, wer sind seine Favoriten? Unsere Depots, also seins und das von der Kinder bei der Comdirect, ja, und die Vollmachten sind dann kein Problem und die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist kein Problem für alle Depots. Und Scalable hatte bis vor einigen Wochen keine Pflicht zur Zwei-Faktor-Authentifizierung, daher war Scalable wegen der günstigen Konditionen mein Favorit. Nun wurde dies geändert. Aktuell benötigt man pro Depot ein Handy, was natürlich schon eine große Voraussetzung ist. Insofern ist es für Kinder- und Elterndepots uninteressant. Bei Comdirect kann man sein eigenes Handy für die Zwei-Faktor-Authentifizierung der anderen Depots nutzen. Das habe ich auch schon gemacht, das kann ich bestätigen, dass das funktioniert. Und dann eben noch Alternative wegen der günstigeren Konditionen ist noch Flatex. Ja, hier kann man per Vollmacht die Kinder- und Elterndepots über den eigenen Zugang verwalten. Ich habe übrigens noch hier von der Comdirect hier so ein kleines Gerät, ja, wo man auch praktisch einen QR-Code scannen kann. Ja, und das kann ich für mehrere Zugänge nutzen. Ja, kann ich also auch praktisch jetzt überall, wo ich Vollmacht habe natürlich, kann ich mich dort dann authentifizieren und brauche da gar kein Handy dafür. Also das ist die höchste Sicherheitsstufe, ne? Diese Smart-TAN-Geräte. Natürlich kosten sowas, ne? Also muss man immer wissen, ja, umsonst ist das natürlich dann nicht. Aber Qualität hat seinen Preis. Ja, dann nochmal vielleicht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Am Ende stehen wir wahrscheinlich vor einer Konsolidierung auf dem Markt. Das schreibt auch hier die Euro. Bis Ende 2025 zum Beispiel wickelt die Commerzbank ihre Brokerage-Tochter Onvista ab. Ja, Onvista war ja auch eine günstige Depotbank. Ich glaube, die hatten immer 5 Euro pauschal für die Order. Und die wird jetzt abgewickelt und wird dann einfach nicht mehr da sein. Ja, und die Comdirect gehört ja auch zur Commerzbank dazu. Da hatte ich auch die Befürchtung, dass die Commerzbank die Comdirect zumacht und alles über die Commerzbank in Zukunft macht, was sie ja zum Glück nicht getan hat. Und hoffentlich bleibt es auch so, weil die Comdirect ist definitiv besser technisch wie das, was die Commerzbank anbietet. Ja, und da kommt dieses Payment for Order Flow ins Spiel. Ja? Ein Provisionsverbot, wo man eben das Finanzierungsmodell der Neo-Broker-Banken, also wo die sich hauptsächlich drüber refinanziert haben, eben verbietet. Ne? Also es wird nicht mehr erlaubt sein, über eine Handelsplattform zu handeln und von dieser Handelsplattform eben dann Provision zu bekommen und sich damit eben größtenteils zu refinanzieren. Und deswegen gehen halt viele dazu über, jetzt neue Geschäftsmodelle einzuführen, dass die Leute mehr Dienstleistungen nutzen, die natürlich irgendwo auch Geld kosten. Beispiel ist jetzt Trade Republic mit seiner Kreditkarte. Diese Kreditkarte wird ja jetzt in den Markt reingedrückt, was aus Marketing-Gesichtspunkten auf jeden Fall sehr clever. Die haben ja da so ein Modell, man kriegt dann irgendwie 1% nochmal von dem Umsatz nochmal geschenkt, irgendwie als Gutschrift, ja, bis maximal, ich glaube, 15 Euro pro Monat. Und das, was man da praktisch dann zurückbekommt von dem Umsatz, wird in einen Sparplan, der auch da sein muss, eingezahlt. Also das heißt, das ist schon viel Marketinggedanke dabei. Also die Leute müssen einen Sparplan anlegen, die müssen vor allen Dingen viel Umsatz machen. Wenn die viel Umsatz machen, verdient ja auch wiederum Trade Republic über die Kreditkarte an Provision und geben halt viel nochmal zurück, um auch zu wachsen. Ja? Und alle spielen mit. Ja? Die Finfluencer, viele Finfluencer finden das super toll. Die Presseberichte darüber, ja, alles kostenfreies Marketing für die. Also total clever. So doll ist es nicht und es ist ziemlich absehbar, dass das von den Konditionen auch tendenziell schlechter werden wird in Zukunft. Ne? Das ist relativ klar. Die gucken halt jetzt, dass sie ihre Grundlage für die Einnahmen vergrößern. Aufgrund dieses Verbotes, was da kommt, dieses Payment for Order Flow Verbots. Das steckt eben dahinter. Der Chris schreibt auch, bin mal gespannt, wenn das Payment for Order Flow Verbot kommt, wird Trade Republic vermutlich auch mehr Orderplätze anbieten müssen. Ja, können sie auf jeden Fall tun. Sie müssen nicht mehr alles über diesen einen Börsenplatz durchjagen, was ich ja grundsätzlich gut finde, weil am irgendwo, denke ich mir halt immer, muss ja auch die Provision bezahlt werden und die wird dann eben aufgrund von Margen bezahlt, wo der Handelsplatz einem als Anleger, als Investor letztlich da schlechtere Kurse stellt. Das ist zwar nie so gravierend gewesen, aber das wurde da hier und da schon gemacht. Insbesondere außerhalb von den Haupthandelszeiten wurde da schon ein bisschen getrickst, 100%. Was heißt getrickst? Einfach ein schlechterer Kurs abgerechnet. Das ist nicht mal getrickst, das ist deren gutes Recht. Und ihr als Investor müsst eben dann auch akzeptieren. Der Aki The One schreibt, Scalable und Trade Republic bisher keine Probleme, aber zum Beispiel kann man den Freibetrag vom Ehepartner nicht bei Trade Republic angeben, ein Rätsel. Mhm, okay. Du meinst jetzt beim Einzelkonto oder beim Gemeinschaftskonto oder beim Gemeinschaftsdepot? Mr. Frankie schreibt, Neobroker sind halt auch sehr günstig, da kann man keinen super Service erwarten. Ja, durchaus richtig, ja. Alles hat seinen Preis. Ne? Bin auch bei Consors, die sind teurer, bieten aber auch besseren Service. Das sollte man wissen. Ja, also ich habe auch noch Depots bei Comdirect und finde die jetzt grundsätzlich auch gut, aber habe auch nie wirklich viel Service jetzt genutzt. Ich weiß, dass immer mehr Banken im Backend auch dazu übergehen, ja, die Kunden irgendwo auch in Schubladen zu stecken. Ja? Der eine Kunde, der macht halt mehr Geschäft, da verdient man mehr dran. Der ist dann irgendwo so ein Premium-Kunde. Und der andere, der halt sein Buy-and-Hold-Geschäft macht und da sonst nicht viel tradet, der ist halt auch als Kunde weniger wert. Ja? Wir müssen einfach der Realität ins Auge blicken, dass die da auch drauf schauen, wie interessant ist der Kunde denn jetzt für mich. Ne? Und das ist vollkommen normal, dass man da auch Unterschiede macht. So, der Jens Stahl schreibt, Comdirect hat unverschämte Gebühren für Sparpläne, 1,5%. Ja gut, das ist aber doch fast schon im Rahmen, ne? Und Sparpläne kosten nun mal auch Geld. Kann man natürlich darüber streiten, ob das jetzt viel ist. Auf jeden Fall werden die nicht kostenfrei sein auf Dauer, ne? Wie bei Trade Republic sind ja viele oder fast alle kostenfrei, wird nicht so bleiben, ne? Definitiv. Thorsten P. schreibt, ich bin bei sieben Brokern Kunde, das ist ja super. Kunde S Plus ist mit Abstand der schlechteste von allen. Die kommen nicht aus ihrer Beta-Phase raus. Da sehe ich bei Traders Place deutlich mehr Potenzial. Ja, Traders Place habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen. Der Patrick hat, wie soll es auch anders sein, da auch schon seine Erfahrungen gemacht, weil der Patrick eben sehr aktiv ist. Das heißt, Traders Place könnte, weil es glaube ich auch so ein bisschen unbekannter ist, auch ein interessanter Kandidat für den nächsten Test sein. Traders Place. So, der Mr. Frankie musste sogar ein neues Handy für Smart Broker Plus kaufen. Na, das ist aber jetzt wirklich, hast du ja einiges schon für die gemacht. Oder war es vielleicht nur ein Vorwand, jetzt zu sagen, komm, ich brauche jetzt dringend ein neues Handy wegen Smart Broker Plus und dann hast du dir eben eins gekauft. Aber ist auch so eine Sache, wenn man ein neues Handy bekommt, dann muss man, gerade wenn man jetzt mehrere Banken damit auch ansteuern kann, muss man eben bei jeder Bank in aller Regel nochmal eine neue Freigabe für dieses neue Gerät auch erstmal ermöglichen. Das heißt, dann denen nochmal Bescheid geben. Ich habe ein neues Handy und dann muss man mit dem QR-Code meistens dieses Handy nochmal neu freigeschaltet werden. Also ist immer ein bisschen aufwendig, wenn man eben mehrere Banken auch vor allen Dingen hat. So, die Bayern haben verloren, sehe ich gerade, alles klar. OnVista und Comdirect haben sich ja gegenseitig die Kunden weggenommen. Da ist es sinnvoll, einen zu schließen, schreibt der Heribert. Ja, ist auch vielen, glaube ich, gar nicht klar gewesen, dass OnVista und Comdirect, dass das ein Laden ist. Zumindest jetzt, das war ja auch nicht immer so, ne? Es war irgendwann, glaube ich, aufgekauft worden. Also diese Konsolidierungsphase läuft übrigens auch im ETF-Bereich. Ja, da hat ja auch Amundi hat Lyxor aufgekauft. Ja, und Lyxor war ja keine kleine Nummer. Ne? Und wir sehen eine Konsolidierung im Broker-Bereich, aber auch im ETF-Bereich. Und ich kann euch sagen, bei Amundi oder bei Lyxor sind einige ETFs dann auch tatsächlich geschlossen worden im Zuge einer Verschmelzung mit einem anderen ETF. Und dann haben viele eben auch erlebt, dass es dann auch nicht immer so glücklich, wenn man dann aus so einem ETF rausfliegt, verschmolzen zwar wird, aber diese Verschmelzung war auch damit verbunden, dass es praktisch ein steuerlicher Verkauf war. Die haben also praktisch alles verkauft, zwangsläufig, und wurden in einen anderen ETF reingebracht. Das kann halt dann passieren. Okay, Aki Devon schreibt, das ist ein Einzelkonto. Okay, da hat eben jeder, da muss man eben sagen, ich habe hier einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, müssen beide unterschreiben. Da kannst du ja im Prinzip auch fürs Einzelkonto dann mehr als die 1.000 Euro einreichen. Domi schreibt, ein Neobroker würde mir nie ins Haus kommen, bin bei einem alten Online-Broker. Okay, kannst du es auch gerne verraten, welcher das dann ist. Der Chris schreibt, Comdirect hat doch Ebays oder wie das jetzt heißt, FNZ, Comdirect hat doch Ebays. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das so ist. Und die Mutter von Mr. Frankie schreibt, zahlt 650 Euro Depotgebühr bei der Sparkasse. Ja, weil bei den Filialbanken ja oft die Depotgebühr sich am Depotwert orientiert. Ja, also Depotvolumen. Dann zahlt man dann, keine Ahnung, 1% vom Depotvolumen oder 0,5%. Nee, ist eigentlich weniger, glaube ich. 0,5% maximal, aber das ist schon viel und das kann man sich halt dann doch relativ leicht sparen. Ja, okay, was haben wir denn noch? Ich muss doch, hab noch ein paar Themen für euch. Ja, der Obi Fritz sieht es positiv. Bayern hat gegen Bochum 2 Tore geschafft. Blöd nur, dass Bochum halt 3 gemacht hat. Ja, es ist ja auch ein starkes Stück, dass man 3 Tore schießen kann gegen die Bayern. Ne? Ja, Mr. Frank schreibt auch, dass die Mutter halt schon 90 ist. Da kommt nichts anderes in Frage. Da wird es auch wahrscheinlich schwer, ja, dann die Mutter mit was Neuem da zu konfrontieren. Zumal eben ja auch die ganzen technischen Hürden ja auch da sind. Ne? Viele brauchen auch die Bank vor Ort, die Filialbank vor Ort, brauchen den Service vor Ort, auch wenn der auch immer weniger wird. Aber gerade für ältere Leute, die mit Technik nichts am Hut haben, ist es ja wirklich extrem schwierig geworden, ne? Und wird immer schwieriger. Und die Filialen machen zu und ohne Internet wird es echt schwer. Ja, der Krafti Klaus schreibt, es gibt in Österreich tatsächlich kaum Broker, die keine prozentuellen Depotgebühren verlangen. Depotgebühren, also praktisch die Depotgebühr, die man pro Jahr zahlt, auch wenn man nichts handelt. Das ist aber dann tatsächlich schlechter als in Deutschland, ne? Absolut. Und der Domi schreibt, S-Broker gehört ja zur Sparkasse, ja. Genau. Okay, lass uns mal noch kurz weitergehen. Ich habe noch ein paar andere Themen für euch mit dabei. Vielleicht mal ganz kurz das hier. Ist etwas klein hier, deswegen lese ich es euch mal gerne vor. Ich habe nur gestutzt, als ich die Überschrift gelesen habe. Ne? 3-mal besser als der S&P 500 Index. Und kaum ein Fonds schafft es langfristig, den S&P 500 zu überbieten. Ne? Und schon gar nicht langfristig, weil der einfach super starker Index ist. Ja? Und ich habe hier auch den Chart vom S&P 500 von 10 Jahren jetzt mal hier abgebildet. Und die Rede war in dem Artikel, der vom Amundi ETF S&P 500 Buyback. Na, da schreiben sie hier, in den USA kaufen viele Firmen ihre eigenen Aktien zurück, was durchaus lohnend sein kann. So kommen Anleger seit Anfang 1997 mit einem entsprechenden Buyback-Index für US-Aktien ein Plus von 12,5% pro Jahr erzielen, während der marktbreite S&P 500 seither nur um 9,1% pro Jahr zulegen konnte. Dies zeigt eine Studie des Bad Homburger Multifamily Offices HQ Trust, die Kapitalmarktanalyst Sebastian Dörr durchgeführt hat. Und jetzt kommt's: Anleger können diese Strategie mit dem Amundi ETF S&P 500 Buyback verfolgen und damit auf die 100 Aktien aus dem S&P 500 setzen, die in den vergangenen 12 Monaten die höchste Rückkaufquote aufgewiesen haben. Also wieder eine neue Strategie, ja, in die Aktien zu investieren, die eine besonders hohe Rückkaufquote haben, also eigene Aktien zurückgekauft haben, ist wahrscheinlich kein schlechtes Zeichen, wenn ein Unternehmen seine Aktien zurückkauft. Für Aktionäre auch meistens ganz gut. Aber als Strategie habe ich es auch noch nie jetzt wirklich so ernst genommen. Ne? Und auch hier in dem Fall habe ich da mal geschaut, wie es in den letzten Jahren ausgesehen hat. Der ETF gibt es noch nicht so lang. Und wir sehen halt, die Realität sieht eben anders aus. Ne? Also dieser Amundi S&P 500 Buyback hat auch eine gute Performance. Ist ja dann keiner traurig, wenn er 77% Zuwachs hatte in den letzten 5 Jahren. Aber eben der S&P, der ganz klassische, der hundsnormale S&P 500, hat eben 104% in dem gleichen Zeitraum geschafft. Jetzt kann man wieder diskutieren. Ja klar, das waren nur so ein paar Einzelne, die besonders stark waren in dem Index. Aber es ist egal, der ETF hat eben eine bessere Performance gehabt als irgendeine Strategie, die man da noch mit anwenden kann. Und ja, von einem anderen, auch jemand, der bei Patreon ist, also da ist auf jeden Fall eine sehr ausgewählte Gruppe zusammen, hat mir den Scope Explorer mal geschickt als Tool, um sich Fonds zu selektieren. Ich weiß nicht, wer das von euch vielleicht kennt, ja, als Tool. Ich nutze ja immer gern fondsweb.de, ja, habe ich auch schon öfters mal hier gezeigt. Und diesen Scope Explorer, den kannte ich jetzt noch nicht. Und ich habe einfach mal jetzt hier eingegeben, Amundi MSCI World als ETF. Und dann zeigt er mir halt, dieser Amundi MSCI World ist jetzt auf Platz 46 unter den vergleichbaren Fonds. Also es sind nicht nur ETF. So, und auf Platz 1 kommt dann hier ein Quality Investment Fonds, der eben nur für professionelle Anleger, also für institutionelle wahrscheinlich, geöffnet ist. Und auf Platz 2, und das hat mich halt sehr verwundert, kommt der Uni-Marktführer. Ja. Und dann kommt der CMI Global Equity, da kommt der Invest Global, da kommt der Uni Global. Also allesamt aktive Fonds sind hier auf Platz 1 bis 5 und der hier ist halt nur auf Platz 46. Wundert mich halt etwas, ne? Vor allen Dingen, wenn man hier mal guckt, die Rendite ist bei 12,2%. In den letzten 5 Jahren, während die Rendite hier unten, also beim Uni-Marktführer zumindest, nur bei 10,7% ist. Okay, die Vola ist hier ein Tick niedriger. Und damit sieht man eben schon, wie man da tricksen kann. Ne? Wenn man jetzt gewisse Fonds da vielleicht etwas pushen will, nach oben drücken will, warum auch immer, na, will ja gar nichts unterstellen. Aber wenn man da etwas wohlwollend darstellen will, nimmt man halt mehr Gewicht auf das Thema Volatilität. Und ich habe immer weniger Volatilität im Fonds, wenn ich vielleicht auch nicht voll investiert bin. Ja? Also ich investiere praktisch jetzt nur 80% des Volumens. 20% liegt still und leise, einfach auf dem Abwicklungskonto. Tut ja da nichts, passiert ja da nichts. Und dann reduziere ich ja auch schon mal die Vola. Und der Uni-Marktführer nebenbei bemerkt, von der Union Investment, Volksbanken, hat viel Volumen, das ist normal bei den Fonds von der Union Investment. Die haben eine Vertriebspower, ist der Wahnsinn. Und dieser Fonds konzentriert sich halt auf die Marktführer nur und hat dementsprechend weniger Streuung. Und ja, ist natürlich auch viel, viel, viel teurer und hat grundsätzlich eine ganz gute Performance, aber kommt nicht an den, an den MSCI World am Ende dran. Ne? Trotzdem ist er halt hier relativ weit oben. Ne? Also deswegen nimmt solche Tools vielleicht nicht ganz so ernst. Ne? Das ist jetzt mein Tipp an der Stelle. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Um Ja, der Krafti-Klaus schreibt, Flatex ist bei uns unangefochten Nummer 1. Ja, stimmt, wir hatten drüber geschrieben, glaube ich. Ne? Du bist ja da, wo auch bei Patreon, ne? Bei mir da ist. Und deswegen weiß ich das schon, dass Flatex bei euch die Nummer 1 ist und hat prozentual in vier bis fünfmal so viele Kunden, also in, klar, jetzt habe ich es verstanden, hat prozentual in Österreich vier bis fünfmal so viele Kunden wie in Deutschland. Interessant, okay. Ich sehe Firmen, die bei hohen Kursen Aktien zurückkaufen, nur um Aktionäre zu befriedigen, sehr kritisch. Da kann man Besseres mit dem Geld machen. Smarte Firmen kaufen bei günstigen Preisen zurück. Ja, also man kann immer anderes auch mit Geld machen, ja, wenn das Unternehmen aber vielleicht keine großen Ideen im Moment hat, kauft dann eben vielleicht Aktien zurück oder einfach wirklich so viel Geld in der Kasse hat, dass man das einfach tun kann in dem Moment. Man kann auch Dividenden anders verwenden, ne? Man muss nicht an die Aktionäre ausschütten, man könnte auch vielleicht in irgendwelche Dinge investieren, die das Unternehmen wachsen lassen, aber manchmal ist einfach da kein Bedarf wahrscheinlich. Nur Warren Buffett konnte langfristig den Index schlagen, den S&P 500 meinst du, ne? Aber auch, der hat sich auch schwer getan in letzter Zeit und hat es auch nicht mehr geschafft. Und auch er schafft es heute nicht mehr, schreibt er ja auch gleich noch dazu. Ja, und Mr. Frankie schreibt auch, solche Vergleichsportale sehe ich kritisch, genau wie ich. Genau so ist es. Aki DeWan, kannst auch Schrott investieren als CEO. Ja, okay. Dann sind wir uns ja einig, ja, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Und ja, kommen wir dann schon in den nächsten Beitrag zum Thema Finanzfluss. Ich weiß nicht, ob ihr alle Videos von Finanzfluss euch anschaut. Ich bin darauf gestoßen worden, weil ich auch in letzter Zeit wirklich wenig YouTube geguckt habe. Leider, ja, aber die Zeit hat gefehlt. Ich gucke ja immer interessehalber gerne, was auch andere machen. Und Finanzfluss ist ja der Platz hier überhaupt, ne? Und die haben da ein Video gemacht, das habe ich mir dann angeschaut, weil es in der Telegram-Gruppe diskutiert worden ist, ne? Telegram-Gruppe findet ihr in der Videobeschreibung. Kommt gerne mit rein, da haben wir auch so eine Diskussionsgruppe. Da müsst ihr euch aber kurz, also da müsst ihr euch praktisch erstmal legitimieren, um da reinzukommen. Die grundsätzliche Gruppe für Telegram findet ihr unten in der Beschreibung. So. Ja, und dieses Video ist ganz interessant gewesen, weil es einen Fakt nochmal ganz klar ausspricht. Und zwar geht es um das Thema Dividende. Um es mal ganz einfach zu erklären. Ihr habt jetzt einen Dividenden-ETF. Und dieser Dividenden-ETF schüttet, sagen wir mal, 5% aus, ne? Das heißt, ihr müsstet praktisch dann diese 5%, die ausgeschüttet werden, zunächst mal, jetzt lasst man den Freibetrag weg, die sind voll steuerpflichtig. So. Jetzt könntet ihr den gleichen Dividenden-ETF, der die 5% ausschüttet, als tesorierende Variante nehmen und euch dann diese 5% letztlich auch auszahlen, aber nicht durch die Dividendenausschüttung, sondern durch einen aktiven Verkauf von 5%. Ja, also ihr verkauft, ihr habt 10.000 Euro da drin, ihr bekommt eben dann nicht die Ausschüttung, weil der tesorierend ist, die bleibt ja dann im Fonds drin. Klar, es gibt die Vorabpauschale, kommt dann auch nochmal dazu. Aber rein von der Logik her, in dem Moment, wo ihr dann die 500 Euro aktiv verkauft, ohne dass es eine Ausschüttung ist, sind diese 500 Euro eben nicht voll steuerpflichtig. Weil das ist praktisch ein Verkauf, wo dann nochmal geschaut werden muss, individuell, wie hoch ist jetzt der Gewinn von diesen 500 Euro. Ne? Dann, man nimmt ja nur ein kleines Stück von dem Kuchen raus und dieses Stück von dem Kuchen ist ja Teil investiertes Geld und Teil Gewinn. Und da wird unterschieden. Ist nach dieses First-In-First-Out-Prinzip ist der Gewinnanteil unterschiedlich hoch und definitiv aber niedriger als bei der Ausschüttung. Also schaut euch das Video gerne an, er hat es gut erklärt. Ist auch nichts Falsches drin in dem Video, finde grundsätzlich gut und ein guter Hinweis. Ja, sind Details und jetzt wirklich wieder so Spitzfindigkeiten, aber definitiv, ne? Aber die meisten Dividendenfonds oder Dividenden-ETFs sind halt ausschütten und es gibt keine tesorierende Variante dazu. Es gibt auch welche, die sind als Tesorierer und als Ausschütter auf dem Markt. Und in dem Fall wäre es tatsächlich besser, den Tesorierer zu nehmen, ne? Weil es steuerschonend ist. Der Domi schreibt, Finanzfluss finde ich sehr unsympathisch inzwischen. Okay, vielleicht kannst du das noch erklären. Finanzfluss hat große Reichweite, da muss man aber auch aufpassen, schreibt der Mr. Frankie. Domi schreibt noch, machen andere die Geschäftsideen nur noch nach. Ja, wahrscheinlich wird es auch irgendwann schwierig für die, da immer wieder neue Themen zu finden. Ist auch mittlerweile ein großes Business geworden. Also die sind ja, das ist ja eine GmbH, die haben weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, und die wollen ja auch alle bezahlt werden, also hängt viel mit dran. Und der Druck, Geld zu verdienen, ist natürlich da auch vielleicht zu spüren hier und da, ne? Also ich schaue mir nicht viele Videos an von denen, muss ich ehrlich sagen. Aber dass die Geld verdienen müssen, ist klar. Aber bei der Größe des Kanals müsst ihr eigentlich hängen, müsst ihr eigentlich vieles hängen bleiben, dass es nicht diesen großen Druck geben sollte. Domi schreibt dann noch, ich sage nur Co-Pilot von Finanzfluss, einfach komplett von Parquet abgekupfert und den Gründer vorher noch immer im Livestream gehabt. Das mit dem Co-Pilot sagt mal was, und ich habe es auch tatsächlich mal gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, aber mich hat es dann tatsächlich eher an Extra-ETF erinnert. Ja, also auch diese Suchfunktion von ETFs hat mich sehr stark an Extra-ETF erinnert, nur nicht ganz so gut. Also Extra-ETF gefällt mir noch besser. Da habe ich auch ein bisschen gedacht, es könnte es zumindest mal als Orientierung gedient haben. Und Aki de Worn schreibt, es gibt aber auch sehr viele Projekte am Markt bezüglich Portfolio-Tracking und so weiter, die kaufen die Software auch nur ein. Richtig, es gibt ja diese Schnittstellen, ne? Es müssen ja die Dienstleister haben ja ein Anrecht darauf, an die Schnittstelle der Bank zu dürfen. Ja, die dürfen praktisch die Daten absaugen, natürlich nur, wenn ihr das erlaubt, ja, aber ja, dürft halt wirklich jedem Wald- und Wiesenunternehmen, die sich diese Schnittstellenberechtigung holt, kann man sich über Dienstleister relativ einfach dann auch einkaufen. Und dann kommt man an sehr sensible Daten dran, ne? Und ich wäre da auch nicht so, dass ich mit jedem zusammenarbeiten würde, ne? Also ihr lässt diese teilweise kleinen Firmen an eure Daten von eurer Bank, ne, ran. Das ist diese Kontoinformationsdienste zum Beispiel, ne? Also im Rahmen der PSD2-Richtlinie wurde ja das geregelt. Die Banken müssen die Türen öffnen, wenn jemand an der Tür klopft, der von euch den Auftrag bekommen hat, dass er die Daten ziehen darf. So, wo bin ich denn stehen geblieben? Da ist ja wieder einiges passiert. Ihr seid sehr fleißig heute. Der Lars schreibt noch dafür, aber die Vorabpauschale, die das etwas ausgleicht. Also ich habe ja gesagt, die Vorabpauschale kommt dann noch dazu. Aber unterm Strich ist die Steuerbelastung niedriger. Da kannst du jetzt nichts dagegen sagen, dass das so ist. Da müsst ihr natürlich nochmal man kann es schlecht ausrechnen, weil es halt individuell unterschiedlich ist, ne? Jeder hat einen unterschiedlichen Gewinnanteil in dem Verkauf. Aber rechnet es euch mal aus. Klar, ihr habt noch die Kosten eines Verkaufs. Muss man auch noch dazu nehmen, ne? Die habt ihr ja bei der Ausschüttung dann in dem Fall nicht, weil es ja kein Verkauf ist. Also da spielt vieles mit rein, und es ist so spitzfindig, dass ich da mir auch keinen Kopf zerbrechen würde jetzt. Lars schreibt noch, Copilot ist auch voll in der Beta-Phase live gegangen. Noch viele Fehler. Ich meine, das ist auch kostenfrei, glaube ich, und es gibt noch eine kostenpflichtige Variante. Auch da ist es so, man holt echt mal die Leute ins Boot und dann treibt man die Preise hoch. Ne? So ist es doch meistens. Extra bietet auch sowas an mittlerweile. Ich meine, das bietet Extra ETF schon relativ lange an, ne? Diese Funktion, dass man verschiedene Depots da andocken kann, sich auswerten lassen kann. Das gibt es ja schon länger bei Extra ETF. Ich habe da übrigens auch einen Rabattcode, ne? Also wenn ihr das mal nutzen wollt, wie heißt das nochmal bei Extra ETF? Portfolio, irgendwas mit Portfolio. Ich habe da einen Rabattcode, den schreibe ich auch gerne in die Videobeschreibung noch rein. Da kriegt ihr irgendwie 20% oder so. Obi Fritz, könnte man dir diese Berechtigung auch geben? Ich hab ja keine Firma, die so etwas auswerten könnte, ne? Aber ich müsste mir natürlich erstmal also diese Kontoinformationsdienste sind natürlich auch BaFin reguliert, ne? Und die arbeiten dann oft mit einem Dienstleister, der diese BaFin-Lizenz hat. Und dieser Dienstleister macht nichts anderes, wie die Daten zu besorgen und dem, sagen wir mal, dem Startup zur Verfügung zu stellen. So, Extra ETF hat einen Portfolio-Tracker, Finanzmanager, genau, das ist der, ne? Der Co-Pilot hat nur eine Lesefunktion, handeln geht darum nicht. Naja, aber es ist aber doch auch möglich, dass man auch, muss ich es überlegen, handeln kann man nicht, das stimmt. Man kann nur die Daten ziehen, das ist richtig. Ja. Aber Daten sind trotzdem Daten. Ich rede jetzt auch nicht nur von dem Depot-Broker, sondern auch vielleicht von Girokonten und so weiter, ne? Da gibt er ja ganz vieles von euch auch preis in dem Moment. Finanzfluss und auf Finanztipp gehen langsam die Themen aus. Also da würde mir auch irgendwann die Themen ausgehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte jede Woche so viele Themen, weil es passiert immer irgendwas Neues. Wenn man halt immer wieder anfängt mit Anfängerthemen, was ist ein ETF, was ist der MSCI World, dann ist irgendwann das Thema natürlich durcherzählt. Aber es gibt noch so viele andere Themen in der Finanzwelt. Da wird man, glaube ich, nie fertig. So, komm, ich muss noch ein bisschen jetzt hier was mit euch besprechen. Und zwar das hier. Ich habe da jetzt vor kurzem ein Mandat gehabt. Ja, ich bin ja seit kurzem auch gelistet im Bundesverband der Versicherungsberater. Ja, die Versicherungsberater ist ja auch eine ganz kleine Eliteeinheit in Deutschland. Klingt zwar jetzt irgendwie unspektakulär, aber die Bezeichnung Versicherungsberater bedeutet, der darf in Versicherungen beraten, aber darf keine Provision bekommen. Weiß ja auch wieder fast keiner, ne? Und in diesem Bundesverband der Versicherungsberater bin ich seit ein paar Tagen gelistet und bin auch über den Weg an diese Kunden gekommen. Und ich will euch einfach nur eines mitgeben. Schaut euch regelmäßig an, was ihr da für Verträge habt. Und wenn ihr nicht wisst, ob die Verträge gut oder schlecht sind, geht zu einem richtigen Honorarberater. Zu dem Thema habe ich noch was dabei heute. Zum richtigen Honorarberater. Oder geht in die Verbraucherzentrale. So, weil dort werdet ihr nicht abgezockt. Und in dem Moment hier geht es um eine Multiwertpolice namentlich und es geht um zwei Fonds, die ihr wahrscheinlich nicht kennt und die ihr auch nicht irgendwie googeln könnt. Multiwert globales Wachstum heißt der und der andere heißt Multiwert Wachstumsschwerpunkt Europa. Die Leute haben jeden Monat 80 Euro seit 1999 da reinbezahlt. Kann man sich ausrechnen, die haben mittlerweile über 20.000 da reinbezahlt. Und diese zwei Fonds haben es geschafft, deutlich weniger im Bestand zu haben. Ne? Also nur noch 6.800. Die waren sehr verzweifelt, die Leute. Man muss allerdings auch sagen, die hätten schon oft oder schon viel früher reagieren können. Ging nach dem Motto, da kommen Unterlagen von der Versicherung, Löcher rein, in den Ordner rein, Ordner weg. Also ohne da drauf zu gucken, was da drauf steht. Ich weiß, dass für viele Finanzthemen nicht so spannend sind, dass da viele eher sagen, weg damit, ich will es nicht sehen, das macht mir schlechte Laune. Ne? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, es liegt oft nicht daran, dass man mit den Finanzthemen nichts anfangen kann, sondern dass man eben die falschen Finanzanlagen abgeschlossen hat. Wenn man Bezug bekommt zum Thema Finanzen, wenn man sich damit identifizieren kann, wenn man da durchblickt, wenn man da eine gewisse Verbindung aufbaut, dann macht es auch mehr Spaß. Und in dem Moment war es halt so Kopf in den Sand gesteckt, viele, viele Jahre und erst jetzt den eigentlichen Verlust gesehen, sollte nicht passieren, denn man hätte schon früher die Weichen stellen können und das Ganze abschießen können, ne? Abschießen sollen, abschießen müssen. So, was schreibt Aki the One hier? Ah ja, genau, hier schreibt noch der James Bond. James, du bist wieder absolut auf Zack heute. Ne? Hinter dem Copilot steht der Dienstleister Wells API. Und genau den habe ich auch gemeint. Wells API, die machen das für ganz viele und die haben eine BaFin-Zulassung. So, Aki the One schreibt, der nächste Crash kommt bestimmt, dann gibt's wieder Themen. Dann bin ich auch wieder am Start. Ja, dann werde ich auch wieder wahrscheinlich sehr viele neue Leute auch erreichen. Heribert schreibt, für die Auswertung von ETF-Depots ist auch Morningstar mit seinem X-Ray gut geeignet. Ja, also ich finde zwar diese X-Ray-Funktion auf Morningstar, diese frei zugängliche, bisschen umständlich. Ich habe eine bezahlte Version. Und die nutze ich auch regelmäßig, auch für Mandate. Gucke ich mir über den X-Ray Morningstar einfach mal an, ja, wie ist eigentlich dieser Bestand auch in den Fonds, ja, wie sieht der konsolidiert aus, ja, zusammen, wenn man das sich zusammen anguckt. Wie ist der aufgestellt? Wo ist er vielleicht übermäßig stark drin? Wo fehlt ein bisschen was? Und man hat immer irgendeine Erkenntnis, wo da was fehlt. Meistens. Ich habe bisher noch keinen gehabt, wo alles perfekt war. So, Domi schreibt, dann schlägt Dirk Müllers Stunde. Der wartet aber auch schon sehr lange darauf. Und ja, wird es auf jeden Fall dann aber auch für sich wahrscheinlich ausschlachten, das Thema. Ja, Mr. Frankie, oh je, wie kann man denn sowas abschließen? Reißleine, ja gut, man kann sagen, Reißleine ziehen, wenn man mit dem Fallschirmsprung schon fast auf dem Boden ist, ist mit Reißleine ziehen auch nicht mal so viel getan. Ne? Das ist nämlich leider in dem Fall so. Ja, und der Crafty Klaus schreibt, ich mache alles manuell mit dem Portfolio-Performance. Ja, das Tool kenne ich, ist nicht für jedermann so geeignet. Auch ich finde es ein bisschen aufwendig, aber es sieht schon toll aus. Ist kostenlos, ist Open Source, alles super. Aber man muss schon ein bisschen was selbst auch tun dafür. Aber durchaus okay. Paket, wie der Obi Fritz schreibt, Paket soll auch gut sein. Kenne ich es so selbst nicht. Aber hat eine gute Portfolio-Analyse, schreibt der Obi Fritz hier. Ja, ihr Lieben, da gucken wir nochmal, was ich noch dabei habe aus dem aktuellen Finanztest. Nur eine kurze Impression sozusagen, ja, also die Benko-Pleite, ja, das sind diese Immobilienpleite, ne, von diesem René Benko. Denken vielleicht viele, was interessiert mich das, was der gemacht hat, das ist doch mir wurscht, ne, wo man überall davon liest. Tja, viele sind eben doch davon betroffen, denn nach Angaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, sind über 50 Versicherer in Signa investiert. Also Signa ist ja diese Immobilienfirma. Darunter deutlich weniger als die Hälfte der Lebensversicherer. Ja. So, und da geht es um Milliarden, ne? Und am Ende ist es dann halt so, für den Versicherungsnehmer, der da irgendwie auch mit investiert ist, ohne es zu wissen, wird da eben gekürzt, was zu kürzen ist. Überschüsse vielleicht eben gestrichen und am Ende kommt halt weniger aus dem Vertrag raus, als man ursprünglich dachte. Und dann ist man eben doch betroffen von der ganzen Sache. Das ist die Intransparenz von Lebensversicherungen. Ich weiß halt nicht genau, wie die investieren, kann da nicht reingucken, ist eine Blackbox und bin entsprechend ausgeliefert. Und das macht schlechte Laune. Und deswegen haben viele auch keine Lust auf Finanzen, weil so Produkte sind natürlich nicht dazu da, dass man einen Bezug herstellen kann zu seinen Finanzen, weil man ja gar nicht weiß, was drin ist. Das ist noch ganz lustig, ja, die Mutter darf den Schmuck mit ins Grab nehmen. Die Mutter hat zwar nichts mehr davon, aber es war nun mal ihr Wunsch. Ich glaube, einer von den Söhnen, Testamentsvollstrecker dürfen auch für die Erben kostspielige Wünsche der Erblasserin erfüllen. Der Sohn einer offenbar wohlhabenden Frau scheiterte mit dem Versuch, seinen Bruder als Testamentsvollstrecker absetzen zu lassen. Der hatte der Mutter auf ihren Wunsch hin wertvollen Schmuck mit ins Grab gegeben. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main bestätigte, er bleibt Testamentsvollstrecker, ne? Und der Wunsch der Mutter wird erfüllt. Die kriegt ganz viel Schmuck in ihr Grab. Und naja, man kann nicht sagen, dass sie jetzt glücklich sein kann, weil sie kriegt es ja nicht mehr mit. Mich hat es direkt an James Brown erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, der hat sich ja auch im goldenen Sarg beerdigen lassen. Ne? Also ich wäre dafür, lieber zu Lebzeiten davon was zu haben, wie am Ende sich damit begraben zu lassen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht. Genau. Der Crafty Klaus schreibt noch zu dem Thema Portfolio Performance. Da kann man halt alle Daten reinklopfen, ohne Zugriff auf Girokonten. Man muss aber reinklopfen, ne? Das ist halt der Unterschied, ne? Aber dann ist es zumindest ohne, dass es abgesaugt wird. Benko erinnert mich stark an Schneider. Lang ist's her, aber es kommt doch immer wieder. Da schreibt der Heribert. Ja, du meinst den Jürgen Schneider von der Deutschen Bank mit den Peanuts, ne? Signa ein eigenes Thema, schreibt der Mr. Frankie. Also ich habe mich mit dem Thema auch tatsächlich nicht in der Tiefe jetzt beschäftigt. Wenn das jetzt noch größere Wellen schlägt, werde ich es wohl auch noch tun müssen. Aber bisher ist es auch für mich eher eine Randerscheinung. Aber ich habe nur gesehen, am Ende ist man ja doch vielleicht über Umwege mit beteiligt und mit betroffen. Mr. Frank schreibt, meine Lebensversicherungen sind nach über 30 Jahren ausgelaufen zum Glück. Ja, du hast ja auch noch vielleicht ganz gute Verträge gehabt, also die einigermaßen, gut, wenn man die Inflation noch berücksichtigt, aber die zumindest dann nicht zu größeren Verlusten dann auch geführt haben. Domi schreibt, das letzte Hemd hat wohl doch Taschen. Ja, so ist das, ne? Mit dem Thema. Irgendwann, man kann halt nichts mitnehmen, das ist so und das bleibt auch so. Also, man hat ja manchmal so Themen, die man dann behandelt, mit mehr und mit weniger Resonanz. Das Thema zur PJM-Akademie, also Philipp J. Müller, war ja ein Podcast, das war ein reiner Podcast, da habe ich mit jemandem gesprochen, der auch nicht jetzt öffentlich bekannt darüber reden wollte, obwohl er ja eigentlich nichts Schlimmes gesagt hat. Er war halt ein Teilnehmer dieser Akademie für 3.000 Euro. Heute kostet es schon 4.000 Euro. Und die Frage, die mich interessiert hat, hat sich das jetzt gelohnt für dich? Ne? Und im Gespräch kam halt raus, es war zwar nicht alles schlecht, aber es war auch viel so ein bisschen Motivation und ne, Geld, liebe dein Geld, küsse dein Geld und mach ein Rendezvous mit dem Geld. Also viel, ich sag mal, Worte, die man auch anderswo nachlesen könnte. Manche brauchen auch vielleicht ein bisschen die Motivation. Am Ende war es aber nicht das, was versprochen worden ist, nämlich ja mehr oder weniger die Renditen ohne Risiko, also hohe Renditen ohne Risiko mit, keine Ahnung, 2-3% pro Monat, aber niemals einen Verlust, das gibt es halt eben nicht. Und genauso ist es auch, dass die Teilnehmer, die das gemacht haben, bisschen enttäuscht vielleicht im Nachhinein sind. Und hier hat mir jemand noch was geschrieben im Nachhinein, der hat gesagt, er kennt auch jemanden, der dort war, der war ganz begeistert, euphorisch am Anfang. Und im Nachhinein, das ist dann eben jetzt, hat er ihn nochmal angesprochen darauf und er schreibt, ich wollte mich mit dieser E-Mail bei Ihnen melden zum Thema PJM Akademie. In Ihrem Podcast habe ich auf YouTube geschrieben, dass ein guter Kumpel bei der Akademie war und ich ihn fragen wollte, wie er zufrieden ist. Am Wochenende hat er den Kumpel getroffen und mit ihm darüber gesprochen. Kurz gesagt, er gibt das gleiche Feedback wieder, wie es andere schon gemacht haben. Die Akademie ist gut, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sagt er, aber bisher habe ich noch nicht mit deren Tools richtig gearbeitet. Da frage ich mich natürlich, warum, ne? Wenn es doch so interessant ist. Mein persönlicher Eindruck, schreibt er, war, dass er nicht so 100% überzeugt ist, wie er zum Anfang war. Er hat wenig Zeit, er ist Familienvater und Geschäftsführer, um die aktive Anlagestrategie umzusetzen. Um die versprochene 2% monatlich, also 24% jährlich, vergiss das, zu erhalten, muss man zum Anfang viel Zeit investieren. Ja, da kriegt man den schwarzen Peter zugespielt, wenn es dann nicht klappt, dann heißt ja, du hast nicht genug Zeit geopfert, welche er aktuell nicht hat. Er wollte auch nicht wirklich über dieses Thema reden, was bei ihm eigentlich kein so gutes Zeichen ist. Denn wenn er von etwas überzeugt ist, redet er gerne davon. Ich bin gespannt, was er so in 2 Jahren zu erzählen hat. Vielleicht will er da gar nicht mehr über das Thema reden mit dir. Da schreibt er dann noch, wenn man sich finanziell richtig aufstellen will, sollte man das selber machen oder sich einen guten Honorarberater holen. Das Thema will ich jetzt noch mit euch aufmachen. Honorarberater, ich bin ja auch Honorarberater. Ja, ich bin Finanzanlagen-Honorarberater. So müsste ich es eigentlich sagen. Weil so darf es keiner anderer sagen, der es nicht ist. Finanzanlagen-Honorarberater. Aber wer weiß das schon? So, jetzt ist mir aufgefallen, schon öfters, Leute bezeichnen sich als Honorarberater. Und da dachte ich mir immer, dann müssen die doch auch offizieller Finanzanlagen-Honorarberater sein oder zumindest ein Honorarberater mit BaFin-Zulassung. Habe ich aber nicht rausfinden können, dass es tatsächlich so ist. Also beim Marc Friedrich nicht. Wusste ich, habe ich bisher nicht rausfinden können, ob der wirklich ein Honorarberater ist. Also ein offizieller. Und auch hier ein Beispiel aus Instagram schreibt jemand, ja, wir sind unabhängige Honorarberater. Mich hat es einfach mal interessiert. Ich habe da eine Frage gestellt. Wo ist denn eure Zulassung nachzulesen? Wo ist euer Impressum? Habe ich keine Antwort bekommen. Dann habe ich selber mal ein bisschen recherchiert, gegoogelt. Ich habe jetzt seinen Namen hier weggemacht. Ja, kleiner Fisch im Prinzip, ne? Aber habe einfach mal geschaut und gesucht, nichts gefunden. Ne? Und dann ist mir erst klar geworden, nochmal so richtig klar geworden, jeder kann eigentlich sagen, er ist Honorarberater. Ne? Ich lege euch einfach mal diesen Artikel ans Herz, wenn er aufgehen würde. Warum geht der nicht? Vom Verbund Deutscher Honorarberater, gibt's doch nicht, Verbund Deutscher Honorarberater, muss man auch aufpassen, ob er beim Richtigen landet. Da gibt es nämlich diesen Artikel, den ich eigentlich gemeint habe. Jetzt würde ich den wahrscheinlich nicht finden. Ich mache es in die Videobeschreibung. Und eben auch von dem Hartmut Walz, der Artikel. Geht auch nicht. Also die mache ich in die Videobeschreibung rein, wo eben erklärt wird, wer ist denn eigentlich Honorarberater. Und tatsächlich, es gibt nur ein Schutz für die offizielle Bezeichnung Finanzanlagen Honorarberater, aber ich darf, wenn ich keine Zulassung habe, trotzdem behaupten, ich bin Honorarberater. Ne? Und das hat mich so schockiert, dass ich auch Kontakt mit dem Dieter Rauch aufgenommen habe. Dieter Rauch ist vom Verbund Deutscher Honorarberater. Hier ist er. Und er steht mir morgen Rede und Antwort in einem Interview. Ich will mit ihm nochmal ganz klarstellen, er ist ein alter Hase in dem Bereich. Er ist praktisch der Gründervater aller Honorarberater. Er hat schon Honorarberatung gemacht, wo noch gar keinen Namen dafür gab. Er hat auch den Verbund Deutscher Honorarberater ins Leben gerufen und macht da auch ganz viel dafür. Aber er weiß auch, wo die Probleme liegen. Die Leute wissen gar nicht, wer ist was und wie kann ich sicher sein, dass das nicht einer ist, der nur behauptet, er wäre einer. Also mit ihm will ich das Thema etwas beleuchten und er kann auch gut erklären und ich glaube, nach dem Gespräch sind viele, die das Gespräch sich anhören, deutlich schlauer und wissen auch, vielleicht auch der eine oder andere, der Bezug in die Politik hat, was denn eigentlich getan werden muss, damit das besser wird. Gab ja hier auch schon VZBV auch schon Abmahnungen, weil man sich als unabhängig bezeichnet und man ist eigentlich kein Honorarberater. Das darf man eigentlich auch nicht, ne? Aber wer achtet da so genau drauf? So, ihr Lieben, was haben wir denn jetzt? Der Begriff Honorarberater ist nicht geschützt, schreibt der Heribert. Du weißt es. Mir war es tatsächlich so klar, war mir das ehrlich gesagt nicht, ne? Ja, der Friedrich, genau. Aber wie gesagt, der Friedrich ist, bezeichnet sich ja auch immer wieder als Honorarberater, aber ich finde keine Zulassung, ja. Er muss irgendwo auch noch im Impressum eigentlich die Zulassung auch mit reinschreiben, da ist nichts drin. Und ja, gut, ne, dann ist die Frage, was ist er eigentlich für eine Art von Honorarberater? Aber wie gesagt, noch etwas Geduld, da werden wir da auf jeden Fall Licht ins Dunkel bringen. Das Thema in aller Kürze hat mich nur schockiert, dass ich nicht mitbekommen habe, dass es da so ein riesen Schneeballsystem im Saarland gibt. Ja? Und zwar ging es da um etwas, das sich Schwarm nennt. Ja, der Schwarm, ein Schneeballsystem, dass ich das nicht mitbekommen habe, das ärgert mich total. Also wenn jemand da Ideen oder irgendwelche Informationen hat oder vielleicht auch Betroffener ist, oder auch jemand, der einfach drüber reden will, weil er da ein bisschen Einblick hat, meldet euch bei mir, meldet euch bei mir. Wir machen ein schönes Interview, gerne auch anonym, wie ihr wollt, weil das Thema interessiert mich natürlich schon. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Ich zeige euch das beim nächsten Mal, ist einfach zu knapp die Zeit. Das wäre auch sehr spannend gewesen, aber ich muss mal auf die Uhr, wir sind echt schon jetzt lang dabei. Der Aktienrebell, der eine oder andere kennt ihn, ich bin auch schon oft auf ihn angesprochen worden. Der macht gute Videos, ja, ich habe einiges von ihm gesehen, alles tipptopp bis jetzt, ja, total gut, kann er erklären, schön ruhig, besonnen, hat auch das Thema Marc Friedrich jetzt schon mal gehabt, wie ich ja auch schon hatte bei mir. Und in der Telegram-Gruppe und auch in der Abstimmung wurde ja auch immer wieder gesagt, dass wir auch mal vielleicht ein spannender Interview-Gast, ne, und was soll ich euch sagen, ich habe ihn mal angehauen und er hat auch sich zurückgemeldet, wir sind im Gespräch. Wir werden wahrscheinlich demnächst uns mal abstimmen, welches Thema, wo können wir drüber reden. Und dann reden wir auch mal ein bisschen drüber, wir beide gemeinsam. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Was mir aber dann auch bei dem Kontakt mit ihm als Neuigkeit mitgeteilt wurde, weiß ich, ob ihr das wisst, der Aktienrebell, der Janis Lorenzen, ist mittlerweile CEO von Just ETF, ne? Also das wusste ich nicht, vielleicht wisst ihr es, ich wusste es nicht und ist ja auch ein Thema, ne? Also Just ETF kenne ich zwar, ich nutze eher extra ETF, ohne dass ich da irgendeinen Cent dafür bekomme, wisst ja, ich lasse mich da nicht bestechen oder ich möchte möglichst objektiv sein und deswegen würde ich das als Werbung kennzeichnen jetzt, aber ist keine Werbung, ich nutze es einfach gerne extra ETF. Bei Just ETF habe ich schon lange nicht mehr reingeschaut. Vielleicht kann er in dem Gespräch, in dem Interview mir oder uns auch nochmal klar machen, was vielleicht Just ETF besser macht wie extra ETF. Beide sind ja ETF-Suchplattformen. Ne? Von daher ist ja mal interessant herauszufinden, was vielleicht da der Unterschied ist. So, genau, da schreiben schon einige, gucke ich auch gerne. Ja, der ist gut. Schaue ich mir mal an den Kanal. Ja, mach das. Und das überrascht mich jetzt mit Just ETF. Also der Domi wusste es offenbar auch nicht. Der Lars schreibt, habt ihr mitbekommen, dass in Sachsen 50.000 Bitcoin beschlagnahmt wurden? 50.000 Bitcoin. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Wäre jetzt interessant zu wissen, was da dahinter steckt. Also mit Beschlagnahmen klingt ja schon eher krimineller Kreis, aber der Bitcoin hat ja mit kriminellen Zahlungen ja nichts zu tun, wenn man eine gehört. Da kann ich nur drüber lachen. Also ich kenne mehrere Fälle, die mit Bitcoin funktioniert haben. Dann heißt es dann wieder, ja klar, man kann ja alles nachvollziehen auf der Blockchain. Aber es gibt ja auch sowas wie Mixer, also diese Bitcoin-Zahlungsmixer. Und wir hatten hier im Saarland auch schon Fälle, wo große Summen über Bitcoin auch durch so einen Mixer gejagt worden sind. Tausende mikrokleine Zahlungsströme aufgeteilt worden sind, die dann irgendwo wieder zusammengeführt worden sind. Das nachzuvollziehen war eben so gut wie unmöglich. So, der Kraftiklaus schreibt, er hat bisher gerne Just ETF genutzt. Also ich kenne Just ETF schon vor langen Jahren, habe ich damit auch gerne gearbeitet, aber ist schon lange her. Mich hat ein bisschen gestört, sage ich ganz ehrlich, dass eben, ich glaube, Scalable Capital die aufgekauft hatten. Ne? Da habe ich mir gedacht, ohne das jetzt überprüft zu haben, die könnten jetzt ja eventuell ihre oder da etwas mehr die Leute in diese Richtung scalable bringen wollen. Und deswegen habe ich dann ein bisschen Abstand genommen. Der Heribert hat noch Platz in seiner Wallet, also wenn da irgendwelche Bitcoins im Moment vielleicht umherfliegen, keiner weiß wohin damit, schickt sie doch gerne an den Heribert. So, ja genau, also jetzt gucken wir nochmal schnell, was ich auch nicht vergessen darf, deswegen bei der Gelegenheit wollen wir jetzt mal ein bisschen vorswitchen. Also ich habe, ganz kurzer Hinweis, ich habe am Samstag, nee, kommenden Sonntag ein Zoom-Event. Da habe ich mir vorgenommen, so ein paar typische Fehler, aber jetzt nicht so ganz oberflächliche Themen, etwas tiefergehend, die vielleicht jeder auch unbewusst macht, zu thematisieren. Ist kostenfrei, wenn ihr Lust habt, meldet euch an. Ich habe heute schon einige neue Anmeldungen bekommen, sind glaube ich schon fast 50 Leute angemeldet und ist halt ein Zoom-Event, also ein bisschen geschlossenerer Kreis. Ja. Und wenn ihr wollt, meldet euch an, geht auf meine Internetseite oder geht auf meine Internetseite, da ist diese Unterseite Gratis-Webinar. Sollte eigentlich auf der Startseite direkt ein Link kommen. Könnt ihr euch, wenn ihr wollt, wenn euch interessiert, gerne mit anmelden. Da wollte ich hin. Invest, das Finanzevent für deine Zukunft. Ich habe ja vorhin gefragt und jetzt bin ich mal ganz gespannt, wer da jetzt, oh, da sehen wir schon 91%, Umfrage beenden. Wo haben wir denn jetzt das Ergebnis? Hier. 9% von den Zuschauern, und das ist die Frage, wie viele Zuschauer haben wir denn überhaupt, sind auf der Invest. Immerhin gleichzeitige Zuschauer im Moment 41, also so 9%, oder sind das dann 3, 4, sind auf der Invest dieses Jahr. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann sehen. Ich bin an dem Freitag auf der Invest und Samstag ist auch noch Invest. Ich bin mal gefragt worden, ob sich das lohnt, dahin zu fahren. Also das ist eine schwierige Frage. Lohnt sich das? Also ich glaube nicht, dass ihr da jetzt besonders viel lernen würdet, klassisch lernen würdet. Aber ihr würdet auf jeden Fall einen lustigen, unterhaltsamen Tag haben. Viele Einflüsse haben, vielleicht auch Dinge, die interessant sind, kennenlernen, die aber dann bitte nochmal überprüft, weil auf der Invest ist schon auch ein bisschen gefährlich. Das sind auch Anbieter, wo ich jetzt sage, da muss man nicht unbedingt jetzt Kunde werden. Ja, viel Trading und viel Kryptokram und auch viele teure Sachen, viele graue Kapitalmarktanlagen, wo ich eher sage, na, lieber nicht, ne? Aber interessant ist es halt trotzdem. Deswegen kann man schwer sagen, ob es sich lohnt. Ich habe 2 Filme schon gemacht. Ich mache auch dieses Jahr wieder einen Film über die Invest. Findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe schon einen Blogartikel gemacht über die Invest vor vielen Jahren. Den verlinke ich auch nochmal gerne. Da kann man doch einiges rauslesen, wie so die Stimmung, wie so die Erlebnisse auf der Invest sind. Also ich fahre gerne hin, ja, um es kurz zu machen. Ich fahre gerne hin, weil ich da auch ins Gespräch mit vielen kommen kann und auch mal ja mit meinem etwas kritischeren Blick so ein paar Dinge dann auch mal ganz gerne thematisiere. Heribert schreibt, es ist interessant für ihn, aber es ist einfach zu weit weg. Klar, ist Stuttgart, ne, ist nicht für jedermann, ist hier gerade um die Ecke. Auch ich muss ein bisschen Anfahrtzeit in Kauf nehmen. Krafti Klaus schreibt, ist sehr weit weg. Mich haben die bisherigen Videos von dir mit den ganzen schwindligen Angeboten eher abgeschreckt. Also wie gesagt, ihr sollt da nicht hinfahren, um da möglichst viele interessante Anbieter kennenzulernen, sondern einfach fürs Erlebnis. Ne? Aber es gibt überall Finanzmessen. Die Invest ist, glaube ich, mittlerweile oder immer noch die größte. Aber es gibt an verschiedenen Standorten ja auch Finanzmessen. Und in Österreich gibt es auch bestimmt auch solche Finanzmessen, Krafti Klaus. Und vielleicht ist da was dabei, was für dich mal unterhaltsam ist, dann kannst du auch mir gerne mal berichten, was da bei euch so läuft. So, und ich will jetzt Schluss machen. Wir haben jetzt schon relativ lange getalkt. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ich euch vielleicht auch hoffentlich ein paar interessante Informationen bringen konnte. Ich habe schon wieder zu wenig Zeit für meine Themen gehabt, also so viel zum Thema, mir gehen die Themen aus. Das wird also lange, lange nicht passieren. Werde also demnächst auch wieder einen Livestream machen. Nächste Woche wird es nicht so sein, weil ja meine Zoom-Veranstaltung ist am Sonntagabend. Aber die Woche drauf kann es gut sein, dass es dann wieder passiert. Ne? Und im Chat sehe ich dann noch so ein paar Dinge. Der James schreibt, der Stuttgarter Aktienclub mit dem Brandmeier ist auf jeden Fall unterhaltsam auf der Invest. Und so manche andere auch. Der Christian W. Röhl ist auch dort vor Ort. Ne? Also viele Blogger, wo er kennt, sind dort. Kann man dann auch mal mit denen reden. Ich glaube, der Blogtrainer ist auch da. Kullis gibt es mehr als genug, Heribert. Also wer dort ist, kann sich gerne bei mir melden. Treffen wir uns, machen wir ein Bild. Könnt ihr auch gerne in meinen Film. Ja, ich mache ja wieder einen Film. Jeder, der will, darf da rein. Ihr müsst nicht. aber ihr werdet dann gerne bei mir mit eingebunden mit so ein paar Fragen. Werde mir noch ein paar Fragen überlegen, die ich dann jedem stellen werde. Und hoffe, dass, wenn ihr dort seid, dass ihr mir dann kurz Bescheid sagt und dass ihr idealerweise am Freitag dort sein werdet. Und Tatort-Fans, sorry, ihr müsst in der Mediathek halt dann gucken, ne? Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend, eine gute Woche. Ihr hört von mir auf diesem Kanal YouTube demnächst schon wieder mit neuen Inhalten. Und sag mal, bis dahin, alles Gute, investiert in Wissen.